muss in der Summer Celebration, das ist nicht nur heiss und da lernen wir nicht nur etwas über die Leute. Da kann jeder auch eine Message haben, die er will. Und ich bin dran. Seit ein paar Jahren, als du in die Kirche kommst, das Lukas-Evangelium am Dürren predigen. Weißt du vielleicht schon, wenn du schon eine Zeit in die Kirche kommst, dass ich immer wieder, wenn wir keine Predigserie haben, dann rede ich über das Lukas-Evangelium. Und mittlerweile sind wir im Lukas Kapitel 14 angelangt. Wir sind schon recht weit, schon ein bisschen über die Hälfte. Ich freue mich, das ist auch so eine Challenge, die ich habe. Wenn ich gesagt habe, mit 40 möchte ich das ganze Lukas-Evangelium durchpredigt haben. Zu jedem Kapitel eine Predigt gemacht habe. Es hat 24 Kapitel. Jetzt bleiben wir noch 10 in 3 Jahren. Und du darfst rechnen, wie alt ich bin. Ja, Halleluja, Halleluja. Gut. Hast du es? Danke. Dann können wir weitergehen. Lukas 14. Wir wollen ganz, ganz kurz schauen, wo wir sind, die Story von Jesus. Ich mache einen kurzen Ablauf mit euch durch das Lukas-Evangelium durch. Und zwar Lukas 1 startet mit dem Engel, der zu Maria kommt. Lukas 2 wird Jesus geboren. Lukas 3 lässt sich Jesus taufen. Lukas 4 wird Jesus auf die Probe gestellt. Lukas 5 beruft Jesus seine Jünger. Lukas 6 heilt Jesus zuerst mal einen am Sabbat. Lukas 7 heilt Jesus einen Toten. Zu neuem Leben. Lukas 8 stillt Jesus den Sturm auf dem See und Lukas 9 gibt Jesus über 5000 Mann und Frauen zu essen. Also, und was krass ist im Lukas-Evangelium, und du siehst die brutale Steigerung von Anfang an, wie es immer krasser wird, zuerst so zu leben. Also die Geburt von Jesus, das Leben von Jesus, wie er seine Jünger beruft, wie er die ersten Heiligen macht und dann Tote auferweckt. Und es wird immer wie crazier und am Schluss sogar noch ein Sturm stillt, gell? Sogar das Wetter aus. Lässt auf ihn das Leben, die Menschen, das Wetter lässt auf ihn. Und am Schluss so, der Höhepunkt ist so, wenn er die Speisung von diesen 5000, oder? Das sind nur die Männer zählt. Also wahrscheinlich sind es 10.000 oder whatever. Oder, das spielt ja keine Rolle. Mega, mega viel. Aber was vor allem was mich fasziniert im Lukas-Evangelium, ist zu sehen, so wie das aufgeht, so der Bogen vom Leben von Jesus, der dann am Höhepunkt ist, im Lukas 9 von seinem Tun und am meisten Follower und Leute hat, die ihm nachfolgen. Das ist faszinierend. Lukas 9 ist so, wo Jesus das erste Mal von seinem Tod redet. Und Lukas 9 ist so, wo Jesus das erste Mal von Jerusalem redet und von dort an macht sich dann Jesus auf die Reise her zu Jerusalem, zu seinem Tod, zum Sterben. Und der Bogen geht wieder runter. Das ist etwas, was ich mega schön finde an diesem Lukas-Evangelium. Dann ab Lukas 10 bis 19 lesen wir weniger vom Leben von Jesus, sondern mehr vom Denken von Jesus. Du lesest mehr Gleichnis von Jesus. Du kannst mehr Sachen ganz praktisch von Jesus lernen. Und das fängt an im Lukas 10, wo Jesus das wichtigste Gebot lehrt. Lukas 11 lehrt Jesus unser Vater, also über das Betten. Lukas 12 lehrt Jesus über Finanzen. Lukas 13 lehrt Jesus über das Reich von Gott mit dem Senfkorn. Und jetzt sind wir im Lukas 14. Und die Message dreht den Titel heute, um was es eigentlich geht und um was nicht. Schon bei Lukas 13 gsi. Eigentlich ist es, um was es eigentlich geht und um was nicht, Teil 2. Wo Jesus sehr klar ist in diesem Kapitel. Jesus sagt sehr klar, um was es geht im Leben und um was dass es nicht geht. Bevor wir in das Kapitel einsteigen, würde ich gerne beten und du kannst, wenn du möchtest, dein Herz öffnen für das, was dir Jesus möchte sagen. Kannst du einfach mitbeten, kannst deine Augen zu tun oder offen lassen. Wichtig ist, dass du dein Herz auftust. Vater im Himmel, hier stehe ich, hier hocke ich, hier bin ich. Und ich möchte mein Herz auftun, sperrangweit. Ich möchte, dass du heute zu mir redest und du mich veränderst und du ganz, ganz praktisch mir Tools, Sachen mit der Hand gibst für mein Leben, in meiner Schule, in meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, Jesus. Zeig mir, dass die Bibel praktisch ist für mein Leben, gerade für die nächste Woche. Amen. Amen. Gut, steigen wir ein. Lukas 14, 1. An einem Sabbat war Jesus bei einem angesehenen Pharisäer zum Essen eingeladen. Die Pharisäer waren also die Gelehrten, die Theologen von der Zeit, wo Jesus gelebt hat. Und was mich an diesem Satz fasziniert, ist, dass Jesus mit einem Pharisäer gegessen hat. Meistens haben wir ja Predigten darüber oder hören wir Predigten darüber oder erzählen oder finden cool, weil Jesus mit den Zöllner gegessen hat. Oder? Das ist so, Jesus hat eben auch mit den Zöllnern gegessen. Jesus hat auch mit den Verbrechern gegessen. Jesus war auch mit den Prostituierten gewesen. Jesus war mit den Verbrechern zusammen gewesen, mit den Dealern zusammen gewesen. Aber Jesus war eben nicht nur mit denen zusammen gewesen. Jesus war auch mit den Theologen zusammen gewesen von dieser Zeit. Und das ist etwas, was mich fasziniert. Von dem reden wir immer ein bisschen weniger, gell? Aber wir versuchen manchmal, Jesus völlig auf eine Seite zu ziehen, dass Jesus also nur auf dieser Seite wäre und nur mit den Armen und mit den Verbrechen zusammen war. Stimmt aber nicht. Jesus ist sowohl als auch. Jesus ist auch mit den Theologen, mit den Bibelgelehrten von dieser Zeit zusammen gewesen. Er ist zu denen essen, und zwar mehr als einmal. Das ist das, was wir lesen. Und das ist etwas, was ich liebe an Jesus. Jesus kannst du nicht in eine Box packen. Jesus ist nicht entweder oder, Jesus ist vielfach sowohl als auch. Das ist etwas, was ich liebe. Also lesen wir weiter, wie es der geht. Lukas 14, 1-3. Scharf wurde er von den Anwesenden beobachtet. Vor ihm stand ein Mann, der an Wassersucht erkrankt war. Jesus fragte die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, erlaubt es das Gesetz, einen Menschen am Sabbat zu heilen oder nicht? Und jetzt sind aber die Theologen, die Pharisäer, die Gesetzeslehrer von dieser Zeit dort. Und im Gesetz von Moses steht, dass du nicht darfst arbeiten am Sabbat. Und die grosse Frage ist jetzt, wenn man jemanden heilt, ist es dann arbeiten oder nicht? Das ist ein guter Punkt. Und weißt du, wir hätten gern, dass die Bibel schwarz-weiß wäre. Wir hätten gern, dass Jesus nur mit den Zöllnern zusammen gewesen wäre oder nur mit den Theologen. Wir würden gern. Das einseitig machen, ist aber Jesus nicht. Du kannst nicht so genau sagen, ja, wo hört die Arbeit auf und wo fährt der Sabbat an? Wo fährt die Heiligkeit vom Sabbat an und wo hört die Arbeit auf? Oder wo hört die Arbeit auf und wo fährt ein Helfen an, mit Menschen helfen? Wo fährt es an, Jesus ähnlicher zu werden? Gott ähnlicher zu werden? Jesus ist ja Gott. Gott ähnlicher zu werden. Wo hört der Ruhetag auf? Und wo fährt Hilf, Nächstenliebe, ja. Das ist eine gute Frage. Und Jesus hat genau gewusst, dass der Pharisäer mega wichtig ist, die Heiligkeit vom Sabbat, dass niemand schafft. Dass niemand nur Finger krümmt. Und darum hat er sich gefragt, ja, ist es erlaubt, den Mann zu heilen? Und sie haben nichts gesagt und Jesus hat nicht geheilt. Und schau, vielfach sind wir und die Pharisäer manchmal ein bisschen ähnlich. Wir legen vielfach auch, weil wir nicht wissen, wie wir das auslegen wollen, legen wir es meistens zu unseren Gunsten aus. Ja. Die Bibel kannst du ja verschieden auslegen. Und meistens legen wir es zu unseren Gunsten aus. So wie es für uns gerade gäbig ist, in unserer Lebenssituation, wo wir uns gerade drin befinden. Ich kann es dir ein bisschen später in Zeit wieder anders auslegen. Gell? Je nachdem, gerade wo wir sind, können wir die Bibel auslegen. Wir machen das meistens. Den Sabbat, den brauchen wir meistens für das. Den legen wir meistens aus so für unsere Ruhe. Wir brauchen ja Ruhe. Es steht ja in der Bibel, 6 Tage sollst du arbeiten und einen sollst du ruhen. Oder? Und dann sagen wir, weil du so viel arbeitest, sollst du mal ruhen, weil das für deinen Körper wichtig ist. Oder? Weil das für uns wichtig ist, weil das für einen Menschen wichtig ist. Aber wegen dem Menschen ist der Sabbat. Okay, dass wir dann Ruhe. Wir legen das vielfach so aus. Darum müssen wir Ruhe gönnen, darum müssen wir Wellness gönnen, darum müssen wir eine Sonne gönnen. Aber wenn du das ganze Gebot liest, ich lese jetzt eben die andere Hälfte, was mehr nicht um uns geht, wenn wir zurückgehen in 2. Moses, wo das Gebot drin ist, 2. Moses 20,8, dann siehst du, was wir dort lesen. Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. Also der Sabbat ist nicht dem Mensch geweiht. Am Sabbat geht es auch nicht um einen Mensch, und der gehört auch nicht dem Mensch. Wir sollen von der Arbeit ruhen, wegen Gott. Wir sollen nicht arbeiten. Es ist schön, dass wir jetzt zur Ruhe kommen. Das ist super. Und das steht auch im Gebot. Ein bisschen später lese ich jetzt nicht vor, das predigen wir genug. Aber der Sonntag, der Sabbat, der gehört Gott. Einen Tag in der Woche. Und darum sollen wir nicht arbeiten. Das ist der match entscheidende Punkt. Die Pharisäer, denen war es wichtig, dass wir nicht arbeiten, für den Sabbat zu heiligen. Uns ist es wichtig, dass wir nicht arbeiten, damit wir uns ausruhen können. Aber match entscheidend ist meistens das Gleiche. Wir schauen ein bisschen auf uns. Wir legen es ein bisschen so aus, wie das für uns passt. Aber ich möchte dir heute sagen, mein erster Punkt ist, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Ich weiss, es ist völlig konträr zum Zeitgeist. Der Zeitgeist sagt, es geht um dich. YouTube. Ja? Du bist wichtig. Du bist im Zentrum. Facebook. Dein Gesicht. Das muss die Welt sehen. Du musst deine Träume können leben. Du musst das können machen, was du dir träumst, was du möchtest. Du musst deine Karriere, deine Sachen vorantreiben. Du musst dich im Mittelpunkt stellen. Das ist das, was die Gesellschaft uns sagt im Moment. Das ist der Zeitgeist, den wir drin leben. Aber wenn ich die Bibel lese, sehe ich vielfach etwas anderes. Ich sehe vielfach, es geht nicht um mich. Und die Frage ist schlussendlich, wer im Zentrum steht von unserem Leben. Schau, wenn wir im Zentrum stehen von unserem Leben, irgendein Mischung, der Mensch im Zentrum steht vom Leben, dann heisst es, wir sind Humanisten. Ja. Die haben auch einen Namen, wenn der Mensch im Zentrum steht. Das ist manchmal ein schmaler Grad bei den Christen und bei den Humanisten. Das ist manchmal ein schmaler Grad. Und wenn Jesus im Zentrum steht, dann heisst es, wir sind Christen. Wenn es darum geht, in unserem Leben, wie wir Entscheidungen fällen und um was es geht im Leben. Sind wir Humanisten oder sind wir Christen? Was ist, wem folgen wir in unserem Leben wirklich ganz praktisch nachher? Gehen wir zurück zum Lukas 14 und die Heilung am Sabbat. Ich habe es schon gesagt, Jesus fragt die Leute, ist es erlaubt, in dieser Zeit oder nicht? Und sie hat keine Antwort gegeben und darum hat er sie geheilt. Und mit dem ist ja immer noch an diesem Fest, gell? Jesus ist immer noch an diesem Fest, an dem Essen von dem angesehenen Pharisäer, ist er zu Gast. Und dort macht er eine Beobachtung im Lukas 14, ein bisschen später, als er an dem Fest ist, macht er eine Beobachtung im 7. und 8. Als Jesus bemerkte, wie sich die Gäste um die Ehrenplätze drängten, nahm er dies als Beispiel und sagte: Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wirst, dann begib dich nicht gleich oben auf den besten Platz. Es könnte ja noch jemand eintreffen, der angesehener ist als du. Und was Jesus hier macht, er beobachtet etwas völlig Menschliches. Er beobachtet und sieht und bemerkt, wie sich Gäste um die besten Plätze drängen. Das ist einfach menschlich. Das machen wir. Das mache ich. Wir schauen vielfach zuerst zu uns, dass es uns gut geht, dass es mir gut geht, dass ich einen guten Platz habe. Du bist vielleicht hingekommen und denkst, wo könnte ich hocken, dass es für mich gut ist. Du gehst in den Zug und denkst, in welchem Abteil könnte ich hocken, dass es für mich gut ist. Nicht für die Familie, die hinter mir kommt, sondern was ist es denn eigentlich für mich? Morgen früh bin ich noch müde, um abends spät bin ich wieder müde für Arbeit. Ah ja, das muss ich immer auf mich schauen. Aber wir schauen zuerst zu uns vielfach. Wir schauen, dass wir zuerst genug Finanzen haben, bevor wir weitergeben. Wir zuerst ausruhen am Sabbat, bevor wir eben jemandem helfen. Ja, bevor wir irgendwo investieren oder irgendetwas machen. Wir schauen meistens zuerst zu uns. Wir schauen, dass wir nicht zu kurz kommen. Wir schauen, dass wir einen guten Deal haben. Wenn wir erwarten immer eine Gegenleistung. Ja, wir machen etwas und dann ist es nur fair, wenn wir angemessene Gegenleistung dafür bekommen. Sonst ist es nicht fair. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass es fair ist für einen Menschen, wenn wir einfach, dann ist es ein fairer Deal, wenn wir ein bisschen mehr haben als der andere. Dann finde ich mir das gerecht. Ist so. Also weißt du, du musst dich nicht schlecht fühlen, wegen dem. Mir geht es ja genau gleich. Das ist völlig in Ordnung. Zum Beispiel ist es ist kein Problem, egal wie gross ein Fernseher dein Nachbar hat, du machst es dem so gönnen, wenn deiner ein paar Zentimeter grösser ist. Ja. Egal, wie neu die Kollegen Sneakers hat oder iPhones oder was auch immer, oder wie gross das ist, oder wie schnell, Und du machst ihm so gönnen, wenn du etwas schneller hast und etwas neuer und die besseren Sneakers. Ist völlig, das ist fair für uns. Das ist so die menschliche Gerechtigkeitssinn. Ja. Spannend, genau so, wie wir funktionieren. Jetzt müssen wir weitergehen. Wo bin ich jetzt da gewesen? Ist unglaublich. Ja, wir schauen, dass es ein guter Deal ist. Gut, und dann sagt Jesus im Lukas 14, ein bisschen später, zu einem Essen sollst du nicht nur deine Freunde, deine Geschwister, Verwandte oder die reichen Nachbarn einladen. Sie werden dir danken und dich wieder einladen. Dann hast du deine Belohnung schon gehabt. Und Jesus ist hier ganz praktisch. Wie viel laden wir Leute ein? Wir denken, ja, das ist doch schön, dann laden wir die ein, dann können sie uns wieder einladen und dann sehen wir die dann wieder. Das ist doch mega cool, oder? Mega schön. Aber Jesus denkt nicht so. Wir tun einfach jemandem etwas Gutes, für das wir auch wieder etwas Gutes bekommen. Wir suchen immer eine Gegenleistung. Wir suchen immer einen guten Deal. Aber meine Freunde, so funktioniert Gott nicht. Jesus sagt, ein bisschen später nach dem, sagt er, ladet die ein, die arm sind, die verkrüppelt sind, die nichts haben. Die noch nichts zurückgeben können. Ladet die ein. Das ist der Rat, den Jesus uns gibt. Das ist so, wie Gott funktioniert. Das ist auf der einen Seite das menschliche Denken, dass wir immer eine Gegenleistung haben müssen, immer ein Aufwiegen. Und auf der anderen Seite ist das göttliche Denken, das völlig anders funktioniert, das völlig nur einen Weg funktioniert, einfach nur gibt. Ich möchte dir heute sagen, der Punkt 2 ist, es geht nicht um eine Gegenleistung. Es geht nicht um eine Gegenleistung. Wenn wir Jesus nachfolgen, geht es nie um eine Gegenleistung. Verstehst du, Jesus ist auf die Welt gekommen, hat hier gelebt, ist verurteilt worden, ist auspeitscht worden, ist gestorben. Ist wieder auferstanden, für das wir an ihn glauben, das ewige Leben haben. Es gibt keinen Deal, es gibt keine Gegenleistung. Das kannst du einfach haben. Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Egal wer du bist. Und egal, wo du kommst und egal, was du gemacht hast. Jesus liebt dich. No, es gibt keinen Deal. Es gibt keine Gegenleistung. Du musst nichts tun. Das ist der Gott. Und wenn wir sagen, wir wollen dem Gott nachfolgen, wir wollen dem Jesus ähnlicher werden, so werden wie er. Ja, Jesus ist gekommen. Und hat sein Leben gegeben. Weißt du, Jesus hat nicht am Kreuz sterben, er hat noch ein paar Stunden vorher im Garten Gethsemane zu seinem Vater im Himmel zu Gott gebetet. Hey Gott, wenn es geht, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Wir lesen, Jesus hat Blut geschwitzt. In dem Fall nicht wollen. Aber Jesus hat gewusst, das ist das Richtige. Das hat der Teufel sich in ihm gewusst, das ist das Richtige. Und er hat sein Leben gegeben. Seine Träume, was auch immer. Er hat gegeben dir und mir, dass wir das ewige Leben haben können. Was heisst, Jesus nachher zu folgen? Das ist eine gute Frage. Der Werbeslogan von Jesus, gell? Wie könnte das sein? Kennst du Werbeslogans? Ich habe ein paar Werbeslogans von so Firmen aufgeschrieben. Zum Beispiel, du kennst da vielleicht irgendwelche Firmen nachher. Vorsprung durch Technik. Wohnst du noch oder lebst du schon? Ich liebe es. Just do it. Es gibt Firmen mit so Werbeslogans. Die sind meistens positiv. Die wollen dich meistens mitnehmen. Die wollen meistens dir etwas Gutes verkaufen. Der Werbeslogan von Jesus ist wahrscheinlich: Kommen Sie, um zu sterben. Das ist nicht sehr populär. Du findest es lustig. Dir gefällt es. Mir auch. Ich finde es auch noch recht easy. Ich wächst es nicht so gut an. Herzlich willkommen. Kommen Sie, um zu sterben. Kannst du mir nachfolgen? Und schau, du denkst vielleicht, ey, was geht mit dem? Und ich meine das ernst. Ich kann nur, du kannst machen, was du möchtest. Ich möchte das. Ich möchte, dass immer mehr Mischu stirbt. Ich möchte, dass immer mehr von mir weggeht und Jesus immer grösser wird von mir. Und schau, wenn ich mein Leben Jesus gebe, ich bin ja schon 100%. Also wenn Jesus soll grösser werden in mir, weil ich bin ja schon da, dann geht es gar nicht. Dann muss ja ich kleiner werden. Sonst kann ja Jesus nicht grösser werden. Und zwar in jedem Bereich von meinem Leben. Wenn Jesus in unser Leben kommt, weil wir sind ja schon da, wir sind ja schon die 100%. Jesus kann nur grösser werden, wenn ich kleiner werde. Und das wünsche ich mir. Und der Paulus schreibt es in meinen Briefen, dass er immer mehr stirbt und Jesus immer mehr lebt. Das wünsche ich mir ganz, ganz fest für mich selber. Dass ich weniger auf einen Deal schauen muss. Dass ich weniger schauen muss, dass es für mich stimmt. Dass ich weniger mir einen guten Platz zuerst sichern muss. Und dass ich mehr dienen kann, dass ich mehr da sein kann, dass ich mehr mein Leben geben kann. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber das ist die Einladung, Jesus hinterher nachzufolgen und sein Leben mit ihm zu verbringen. Dort manchmal nicht so populär, ist aber das Evangelium. Gehen wir zurück zum Lukas 14. Jesus erzählt, ein bisschen später an diesem Abend, er ist immer noch an diesem Essen, bei diesem Pharisäer bei dem angesehen, bis noch in der Geschichte drin. Und dann erzählt er das Gleichnis. Und dann erzählt er das Gleichnis, was es heisst, Gemeinschaft haben mit Gott. Gott zu begegnen, Gottes Gegenwart zu kommen, an dem neuen Reich von Gott teilzunehmen. Und wir lesen dort im Lukas 14, 16 bis 18. Ein Mann bereitet ein grosses Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Aber jeder hat auf einmal Ausreden. Das ist so, wie Gottes Gegenwart funktioniert. Jesus sagt, es ist so wie ein Fest, wo Gott einlädt, dass wir, wer auch immer, kann zu ihm kommen. Und die Leute haben Ausreden. Und sie haben Ausreden. Einer hat gesagt, ich habe gerade ein Grundstück gekauft, ich habe jetzt das Haus genommen. Zum Beispiel, einer hat gesagt, ich habe ein gespannt Ochsen gekauft, ich habe ein wunderschönes Auto genommen, ein gespannt Rössli habe ich jetzt genommen. Ja, genau. Ferrari, oder? Wichtig, oder? Italia. Ja, genau. Halleluja. Und dann hat einer noch gesagt, ich kann nicht kommen, weil ich habe gerade geheiratet. Dann habe ich da auch ein wunderbares Pärli. Ist das schön, gell? Ja. Ja. Das sind also die Gründe, ja, das sind die Gründe, warum sie nicht teilhaben an diesem Fest oder an dieser Gemeinschaft von Gott. Das ist das, was bei aller Liebe, das ist das, was nicht ich sage, das ist das, was wir in der Bibel lesen. Einfach. Ja, das ist das, was Jesus, die Beobachtung wahrscheinlich von Jesus, die er hatte von dieser Gesellschaft. Ich denke, die Gesellschaft hat sich nicht gross geändert. Ich glaube, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Leute haben immer noch eine ähnliche Ausrede. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, aber Mischu, das Gleichnis, das da Jesus macht, das geht doch nicht um mich. Ich bin ja schon Christ. Das ist doch ein Gleichnis, das um die Ewigkeit geht. Dort geht es doch darum, wer hat irgendwo einen Hang auf und sagt, ich möchte dem Jesus gehören. Das geht doch um ein Übergabegebet. Und das habe ich schon gemacht, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Du kannst aufhören zu predigen. Ich habe mich sogar mal taufen lassen. Es geht doch um die Ewigkeit. Das ist doch das Gleichnis. Hallo. Das geht doch um die Ewigkeit, das Gleichnis. Aber ich möchte dir eben sagen, mein dritter Punkt ist, es geht nicht nur um die Ewigkeit. Ja, es geht um die Ewigkeit. Aber ich möchte dir sagen, schau, die Bibel, vor allem die Evangelien, die sind herrlich praktisch. Und die sind lebensnah. Und die sind jetzt zu verwenden in diesem Leben hier, wie wir unterwegs sind mit dem Gott, wenn wir ihn nachfolgen. Und es geht nicht nur um die Ewigkeit. Es geht darum, wie wir jetzt hier leben auf dieser Welt. Und schau, was ja mega spannend ist, ist zum Beispiel, wie Jesus die Gemeinschaft das beschreibt, die mit Gott zusammen sein, die Gemeinschaft mit Gott haben. Die vergleicht er mit einem Festessen. Also, er vergleicht sie mit einer Gemeinschaft, wo viele Leute daran teilnehmen. Er sagt nicht, wenn du, er vergleicht es nicht mit einem, der allein irgendwo hergeht auf einen Berg. Er vergleicht mit einer Gruppe, die zusammenkommt und ein Fest feiert. Das ist also Gemeinschaft mit Gott haben, ist Gemeinschaft haben mit Menschen auch. Ganz, ganz spannend. Und das ist etwas, was wir immer auch wieder haben können, hier auf dieser Welt. Was du heute Abend kannst haben, was du kannst haben nächste Woche, vielleicht in einer Kleingruppe, Oder die triffst mit ein paar Freunden, die du kannst haben nächsten Sonntag, die du kannst haben übernächsten Sonntag, die du kannst haben in einem Monat, die du immer wieder kannst haben. Und schau, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche die Gemeinschaft. Ich brauche die Gemeinschaft von Menschen, die ich mit ihnen vorwärts kann. Ich brauche Kirche. Ich brauche die Gemeinschaft, die mir hilft, in der Bibel immer wieder zu lesen und mir herauszufordern, wer Jesus ist und wer nicht, um was es wirklich geht und um was nicht. Ich brauche die Gemeinschaft, die mir manchmal Stürme trägt, wenn es mir schlecht geht, und manchmal ich helfe, jemand anderes durchzutragen, wenn es ihm schlecht geht. Ich brauche die Gemeinschaft, wo wir zusammenkommen und zusammen unseren Gott anbeten und ihm Lieder singen. Das kannst du nie machen. Das kannst du nicht machen, wenn du alleine mit deinem Auto fährst. Du kannst schon mit dir selber zusammen Gott anbeten, natürlich, aber nicht mit einer Gruppe von Menschen in der Gemeinschaft. Das hat viel, viel mehr Power. Und ich brauche das. Schau, es gibt nichts Vergleichbares wie Kirche. Nothing. Nichts. Schau, wenn du über Jesus lernen willst, lies in den Evangelien. Und wenn du über die Menschheitsgeschichte lernen willst, lies auch noch das Alte Testament. Und wenn du nicht mehr weißt, ob du in die Kirche willst oder nicht willst, dann lies mal Briefe, weil Briefe sind an die ersten Kirchen geschrieben worden. Und schau, es gibt nichts Vergleichbares wie Kirche. Es gibt nichts, was Menschen begleitet von der Geburt, vom Leben, durch das ganze Leben durch, bis zu ihrem Tod mit Gott zusammen. Mit der Bibel zusammen. Mit Menschen zusammen. Und was wir brauchen, ist Gemeinschaft, für das wir dranbleiben. Sonst kommen wir nicht weit. Wenn du schnell gehen willst, hat einer gesagt, geh alleine. Wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam. Und ich will weit gehen. Ich will in den Long Run gehen. Ich will mein ganzes Leben mit Gott unterwegs sein. Und schau, es gibt nichts Vergleichbares, was ich mir vorstellen kann, wo wir zusammen die Stadt erreichen für Jesus wie Kirche. Wie soll das sonst passieren? Wie sollen sonst unsere Freunde, unsere Kollegen, unsere Nachbarn, unsere Schulkollegen, unsere Arbeitskollegen, wie sollen die zu Jesus näher kommen? Schau, Kirche hilft mir ganz einfach, dass zum Beispiel meine Kinder Jesus lernen können. Natürlich ist es für mich gäbig, ich bin Pastor, ich unterrichte meine Kinder natürlich auch, erzähle ihnen Bibelgeschichten, aber sie können am Sonntag einfach mitkommen in die Kirche und sie lernen Jesus kennen. Meine Freunde können Jesus lernen kennen, weil ich sie einfach mitnehmen in eine Gruppe und vielleicht bin ich gar nicht der Sympathischste für meine Kollegen, für meine Nachbarn. Vielleicht lernen sie hier noch viel bessere Freundschaften kennen als nur mich selber. Es ist doch viel besser, wenn du einen Menschen nicht nur an dir selber bringst, sondern an eine Gruppe von Menschen. Ihnen kannst du hinzufügen. Schau, es gibt nichts Vergleichbares. Und für mich ist es so wichtig, ich baue Kirche, weil ich bin überzeugt davon, dass die Generation, die ihr seid und die noch kommt, Frieden braucht mit Jesus. Ich bin überzeugt davon, dass die Stadt, dass meine Nachbarn Frieden brauchen mit Jesus. Dass sie Vergebung brauchen in ihrer Familie. Vergebung brauchen mit ihrem Ehepaar. Vergebung mit ihren Kindern, mit ihren Eltern. Und Vergebung gibt es mit Jesus. Die Welt kennt Vergebung nicht. Wir wollen immer einen Deal, eine Gegenleistung. Aber Vergebung ist ein Weg. Wir brauchen das. Ha, du merkst, ich bin noch immer begeistert von Kirche. Ja, ich bin Pastor. Und ich liebe Kirche noch immer. Und ich glaube noch immer, es gibt nichts Vergleichbares. Nichts Ähnliches. Und das ist das, was Jesus braucht seit dem ersten Tag. Das ist das, was du in der Bibel liest. Die Gemeinschaft mit Menschen, die Jesus arbeitet und ihn suchen. Und ihnen mit Menschen gut zu tun und sie lieben. Ja, ich liebe es immer noch. Weil es ist das Beste. Und ich hoffe, wir werden nie aufhören. Nie. Gut. Schön, jetzt hat es mich gezaubert. Selber verwünscht. Hä? Ist doch gut, wenn du mal selber abschießt, gell? Gehen wir zurück zum Lukas. Ah, Jesus ist schon immer noch am Fest. Wir sollten die Predigt abschließen. Die Band kommt auf die Bühne. Also, wir lesen dort noch einen Vers. Lukas 14, 23. Geh auf die Landstraße, befahl der Herr. Und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Alle sind eingeladen. Es gibt keinen Deal. Es können alle kommen. Und schau, es geht nicht nur um die Ewigkeit. In der Ewigkeit können alle kommen, die wollen. in die Gemeinschaft hier auf dieser Welt mit Gott können alle kommen, die wollen. Alle sind herzlich eingeladen. Aber Jesus nachzufolgen, herzukommen, ist eine Entscheidung. Immer wieder. Nicht nur einmal im Leben, sondern täglich. Täglich immer wieder. Und schau, was ich nicht machen kann. Ich kann nicht täglich zu dir heimkommen und mit dir beten. Also, ja, ruf, ja, genau. Ja, da hat ich nur eine kleine Gruppe von Leuten, die ich leite. Aber morgen kommen auch noch Leute. Ich kann nicht täglich zu dir heimkommen. Wir können nicht täglich sagen, ja, ich gebe heute mein Leben wieder Jesus. Und ich will heute wieder Jesus nachfolgen. Aber was ich machen kann, was ich mir wirklich überlegt habe, ist, was ich machen kann als Pastor. Wir können eigentlich wöchentlich hierher stehen und zusammen beten und sagen, ja, und nächste Woche will ich im Fall mein Leben wieder Jesus geben. Nächste Woche will ich wieder arbeiten im Namen von Jesus. Und nächste Woche will ich meine Entscheidungen, die ich fälle, wieder im Namen von Jesus fälle. Und ich will mir überlegen, wer ist Jesus gewesen, wie hat Jesus gelebt. Und ich möchte versuchen, dem nachzufolgen. Und ich will nicht meinen eigenen Vorteil suchen. Und ich will nicht zuerst zu mir schauen, sondern ich will den Menschen dienen und Menschen helfen. Egal, ob es Sabbat ist oder nicht, ob ich Ruhe brauche oder nicht, ob es jetzt heilig ist oder nicht. Ich kann mich jede Woche entscheiden. Und das möchte ich machen. Ich möchte zum Schluss von dieser Message heute Abend mit dir zusammen beten. Ganz einfach. Und vielleicht machen wir es in Zukunft mehr. Mal schauen, wenn ich von der Sommerferie heimkomme. Ich hoffe, es nicht vergessen. Vielleicht erinnerst du mich daran. Und ich finde es etwas Schambares Gutes. Es ist nicht nur einmal im Leben eine Entscheidung von Jesus. Es ist jeden Tag und jede Woche. Und wir als Kirche können es wenigstens wöchentlich entscheiden. Und weißt du, wie gut tut das? Wenn wir es jede Woche mal wieder entscheiden können. Hey Jesus, ich bin noch immer da. Jesus, wir gehen noch immer zusammen vorwärts. Und nächste Woche auch wieder. Gehe ich auch wieder in meine Schule, gehe ich auch wieder an meinen Arbeitsplatz, gehe ich auch wieder zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern und lebe schon wieder die Werte. Und Jesus, ich will dir noch ähnlicher werden und dem noch mehr nachfolgen. Und nächste Woche auch wieder. Und komm, lass uns aufstehen, lass uns die Entscheidung fällen heute. Dass wir jede Woche immer wieder neu. Ich sage nicht, weißt, für mich war das auch wichtig gewesen, dass ich das mal einmal gemacht habe. Aber ich glaube, wir sollten nie aufhören, das zu machen. Nie, wirklich nie. Ja, wir wollen es nicht aufhören. Wir wollen es immer wieder für Jesus entscheiden. Mega schön. Du kannst heute Abend das ganz einfach machen. Du kannst deine Augen zutun. Du kannst deine Hand nehmen. Das einfach als Zeichen auf dein Herz legen. Hab keine Angst, du musst dich nicht aufheben. Du darfst es einfach auf dein Herz legen. Und es ist so egal, wie manchmal du das gemacht hast. Ich finde es eben sogar gut, wenn du es manchmal gemacht hast. Ich bin Fan davon, dass wir es immer wieder machen, mein Leben Jesus geben. Jesus, hier bin ich. Hier bin ich und stehe ich und habe meinen Hang auf meinem Herz. Und heute sage ich Jesus, heute will ich dir wieder neu nachfolgen für die nächste Woche, die kommt. In dieser nächsten Woche, die kommt, will ich dir nachfolgen, will ich dir ähnlicher werden, will ich nicht auf meinen Vorteil schauen, will ich lernen von dir. Heiliger Geist, hilf mir zu leben. Hilf mir Entscheidungen fällen. Komm mit mir in die Schule. Komm mit mir in den Arbeitsplatz. Komm mit mir in die Familie, in meine Nachbarschaft. Komm mit mir in die ÖV. Komm mit mir in den Sportverein. Komm mit mir, Jesus. Heiliger Geist. Zeig mir jetzt ganz etwas Praktisches, was ich nächste Woche erledigen kann. Ich will dir nachfolgen. Amen.